Seit dem Wochenende kursiert eine Geschichte durch die Medien, die immer mehr Details erhält, aber nicht weniger gruselig und immer skurriler wird. Am 4. November fand die Polizei in einem Wohnmobil in Streckda bei Eisenach die Leichen von Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Die Erfurter Sonderkommission gibt an, die beiden hätten sich selbst erschossen. Auch im Wohnmobil befand sich die Dienstwaffe der Polizistin, die vor über 4 Jahren erschossen wurde. Dieser Mord kann nun aufgeklärt werden. Die beiden Toten werden der rechtsextremen Szene zugeordnet, gemeinsam mit einer Frau, Beate Zschäpe. Diese 3 Personen waren 1998 abgetaucht. Der Verfassungsschutz hat jetzt eine Pressemitteilung herausgegeben, in dem er behauptet, er hatte seit 1998 keine Ahnung, wo die 3 sich aufhielten. Spätestens jetzt ist es bekannt, 2 sind tot, eine, Beate Z., hat sich der Polizei gestellt. Sie hat am gleichen Tag ihre Wohnung in Zwickau zur Explosion gebracht, an dem sich ihre beiden Freunde laut Sonderkommission umbrachten. Es war die Wohnung, in der die 3 in der letzten Zeit gewohnt haben sollen. Beate Z. hat eine größere Menge Geld in ihrer Wohnung angezündet. Geld, das ihre beiden Freunde kurz vor ihrem Tod aus einer Bank geraubt hatten. In der ausgebrannten Wohnung entdeckten Ermittler verschiedene Waffen und Beweismaterial, dass die 3 mit den sogenannten Dönermorden in Verbindung stehen. 9 Menschen, türkische und griechische Kleinunternehmer, sind ihnen bundesweit zum Opfer gefallen. Auch eine DVD wurde sichergestellt, in dem die 3 ihre Taten aufzeigten und sich nationalistischer Untergrund nennen. Hinweise gibt es nun auch darauf, dass eine 2004 gezündete Nagelbombe in einer Straße mit vielen türkischen MigrantInnen auf ihr Konto geht und ein Bombenattentat in der Kölner Innenstadt 2001. 1998 waren die 3 untergetaucht, nachdem bei ihnen in der Garage 4 funktionsfähige Rohrbomben und TNT gefunden wurde. Sie hätten wohl damals festgenommen werden können, wurden sie aber nicht. Viele Fragen kommen da auf. Nur einige davon sind auf Telepolis gestellt worden. Warum erschießen sich 2 Menschen nach einem erfolgreichen Banküberfall? Warum bringt Beate Z. das erbeutete Geld nicht in Sicherheit, sondern zündet es an? Warum haben sie die gestohlenen Dienstwaffen und Handschellen aus dem Polizeimord aufbewahrt, anstatt sie professionell zu entsorgen? Jedoch kommen mehr Fragen hinzu, welche den Verfassungsschutz der BRD betreffen. Inwieweit wusste der Verfassungsschutz von den 3 und wo sie sich aufhielten? Hat er sie unterstützt? Die sogenannten Dönermorde endeten 2006. Damals hatte die Kasseler Polizei einen Mitarbeiter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz als Verdächtigen festgenommen. Verurteilt konnte er nicht werden, wegen mangelnder Beweise. Aber die Mordserie hatte ein Ende. Der Verfassungsschutz streitet in einer Pressemitteilung ab, dass er irgendwelche Kenntnisse über den Aufenthalt der 3 hatte. Ob das inzwischen ihm noch irgendwer glaubt, ist fraglich. Der Verfassungsschutz ist kein Fremder in der Szene, in der die 3, inzwischen wohl 4 bekannten Täter, sich aufhielten. Diese waren im Thüringer Heimatschutz organisiert. Dem Thüringer Heimatschutz stand 1999 bis 2001 Tino Brandt vor. Er war inoffizieller Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und kassierte nicht wenig Geld, was er in die Organisation steckte. Die Sicherheitsbehörden tappten in Sachen Dönermordserie offiziell jahrelang im Dunkeln. Ich erinnere, die Mordserie war beendet, als ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes verdächtigt wurde. Und nun ist noch etwas aufgetaucht in der abgebrannten Wohnung der 3 aus dem sogenannten nationalistischen Untergrund. Sogenannte illegale, legale Papiere. So werden von Geheimdiensten für Spionagezwecke ausgestellte Ausweispapiere bezeichnet. Wenn also ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes möglicherweise mit den Morden in Verbindung gebracht werden kann und ebenso die Nazi-Crew des sogenannten nationalistischen Untergrunds, dann kann nur mit dem Vorsitzenden des parlamentarischen Kontrollgremiums Oppermann verwundert gesagt werden, der Thüringer Verfassungsschutz hat 24 Aktenordner über diese Gruppe, aber keine Ahnung. Aber neben der Rolle des Verfassungsschutzes schneiden die Geschehnisse noch ein ganz anderes Thema an. Die Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Antifa- oder Antira-Politik. Friedrich Burschel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung beantwortet die Frage zuerst, wie es eigentlich möglich ist, Bombenlegen und Töten von 10 Menschen mit Sitzblockade und Kabelbrand gleichzusetzen.
Also das ist eigentlich schon ganz einfach, so wie es nämlich gemacht wird. Es wird immer natürlich das Gespenst der Roten Armee-Fraktion, wie soll ich mal sagen, beschworen. Und es wird diese Parallele aufgemacht, die besagt, Links und rechts sind im Grunde und auch im Endeffekt sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich, denn sie schrecken auch im Endeffekt nicht vor der Tötung von Menschen zurück. Es sind ja auch Überschriften zu lesen, braune Armee-Fraktion für die Rechtsterroristen. Also im Grunde genommen, das, was jetzt passiert ist, bestärkt nochmal diese Theorie, dass von den Extremen auf der linken und rechten Seite dieser Gesellschaft, so wie sie nach dem Hufeisenmodell der sächsischen Extremismusforscher, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen, propagiert wird, sind sich die Extreme dann doch sehr ähnlich und machen dasselbe und es läuft letzten Endes auf politischen Mord hinaus.
Es gibt ja auch dieses Telefon für linksextremistische Aussteiger.
Ja, also das, was im Moment stattfindet, ist wirklich, dass das, was in den letzten 10 bis 20 Jahren gegen Nazis gemacht worden ist, das heißt also Aufklärungsarbeit, politische Bildung, Initiativen wie Exit, also für Aussteiger und so weiter, das wird einfach eins zu eins kopiert. Es ist jetzt auch gerade eine, wie soll ich mal sagen, Veröffentlichungsoffensive zu verzeichnen, wo wirklich im Grunde eins zu eins kopiert wird, was bisher nur zum Thema jetzt wiederum in Anführungszeichen Rechtsextremismus gemacht wurde. Diese ganze Politik ist sehr absurd. Also und vor allen Dingen, sie wird instrumentalisiert, um eben alles, was an linken Aktivismus, an linker Systemkritik vorhanden ist, zu kriminalisieren, indem gesagt wird, ja, auch die, die sich dann nur auf die Straße setzen und blockieren, sind diejenigen, die später dann auch zum politischen Mord greifen. Also ich habe erst kürzlich einen Kommentar zu Heiligendamm, also schon 4 Jahre zurückliegend, von Herrn Nonnenmacher aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mir mal wieder zu Gemüte geführt. Das steht in einem der wichtigsten Blätter dieses Landes und es deutet darauf hin, was damit erreicht werden soll. Es soll eben kriminalisiert werden, es soll diskreditiert werden, was an, ja, auch Systemkritik vorhanden ist. Soll also auch nicht erlaubt sein zu sagen, ich will, dass der Kapitalismus abgeschafft wird. Ich will, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem haben. Ich möchte eine andere Art von Demokratie haben.
Du hast es ja schon angesprochen, die Folgen dieser Gleichsetzung. Aber was sind denn die handfesten Folgen für Gruppen, die sich eben gegen Rechtsextremismus, wenn wir diesen Extremismusbegriff weiterverwenden wollen, einsetzen?
Also die Folgen drücken sich in vielerlei Hinsicht aus. Also zum einen ist ganz klar, mit der Extremismusklausel, die ja auch fast alle unterschrieben haben, es gibt so ein knappes Dutzend von Initiativen, die sich geweigert haben, die Extremismusklausel zu unterschreiben.
Die allermeisten was die Extremismusklausel ist. Das Familienministerium verlangt ja schon seit einiger Zeit von den Projektträgern gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus als Voraussetzung für staatliche Unterstützung, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Und insbesondere müssen die Projektträger auch zulassen, dass Personen und Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten, vom Verfassungsschutz überprüft werden.
Nur so nicht so ganz. Nicht so ganz. Es ist fast noch schlimmer, weil es wird nicht verlangt, dass es der Verfassungsschutz überprüfen darf, sondern sie sollen selber überprüfen. Und im Zweifelsfall, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie es mit einem Verfassungsfeind zu tun haben oder nicht, sollen sie sich an den Verfassungsschutz wenden. Aber die irrsinnige Zumutung, die in der Klausel steckt, ist die, dass sie sagen, du musst das selber machen. Du bekommst Staatsgelder und wenn du dann, was weiß ich, den Referenten Fritz Burschel buchst für einen Vortrag über weiß der Kuckuck was, dann musst du quasi nachprüfen, ob dieser Mann gefährlich ist oder ob er nicht gefährlich ist. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann musst du eben im Verfassungsschutzbericht schauen und wenn du da nicht weiterkommst, dann musst du dich direkt an das zuständige Landes- oder Bundesamt für Verfassungsschutz wenden. Und diese Klausel ist leider Gottes doch von vielen unterschrieben worden. Das hat vielfältige Gründe. Nichtsdestoweniger drückt sich das schon darin aus, dass natürlich die Schere im Kopf am Arbeiten ist.
Aber bekommen rechte Gruppierungen denn über diese Gleichsetzung von rechts-links eine andere Basis zu agieren?
Also ich würde sagen, das hat nur im öffentlichen Diskurs Auswirkungen. Die Art und Weise, wie jetzt gerade mobil gemacht wird gegen das, was als Linksextremismus bezeichnet wird, entlastet natürlich diesen extrem rechten Rand der Gesellschaft. sagen wir mal so, einen direkten Aufschwung oder eine direkte Entlastung findet nur mittelbar für die extrem rechte Seite statt. Ich finde ja, wenn wir propagieren, dass man linke Politik und extrem rechten Rassismus nicht gleich und ersetzen kann und vergleichen kann, dann sollten wir das auch nicht tun. Das heißt also, wir sollten nicht sagen, ihr seid auf dem rechten Auge blind und haut immer auf uns die Guten ein und so, sondern wir sollten grundsätzlich die Frage stellen, mit was für Parametern wird hier eigentlich gearbeitet, wie sind die wissenschaftlich fragwürdig und welche Rolle, und das finde ich ist eigentlich die kardinale Frage im Moment, welche Rolle spielt der Verfassungsschutz dabei? Wenn wir uns das anschauen, der Verfassungsschutz hat im Grunde genommen das erste NPD-Verbotsverfahren versaut, weil sich herausgestellt hat, sie sind nicht bereit, ihre V-Leute aus den NPD-Strukturen abzuziehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben eine erkleckliche Anzahl von V-Leuten in NPD-Strukturen drin. Und es ist derselbe Dienst, der sich quasi im Rechtsextremismus bewegt, wie ein Fisch im Wasser, möchte ich mal sagen, um angeblich zu überwachen und zu verhindern, was ihm ja jetzt in diesem Thüringer Fall durchaus nicht gelungen ist. Und auf der anderen Seite, und das
Sie haben ihn quasi eher mitfinanziert.
Ja, aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Besorgniserregende, es ist einfach dieselbe Behörde, derselbe Verfassungsschutz auf Landes- und Bundesebene, der ganz massiv in die Öffentlichkeit und in die Bildungsarbeit drängelt, um die momentan fragwürdige herrschende Demokratie Auslegungen in die Schulen zu tragen, in andere Formen von Bildungsarbeit und eben auch in die Öffentlichkeit. Also es ist einfach höchst fragwürdig, was Verfassungsschutzämter im Moment in diesem Bereich und mit dem Rückenwind der Extremismusdoktrin tun. Und wir haben, also ich finde, es sind eher diese Dienste, diese Geheimdienste, dieser Inlandsgeheimdienst, der so etwas wie Demokratie gefährdet, und weniger Leute, die sagen, wir brauchen einen Systemwandel, wir brauchen etwas anderes als Kapitalismus. Das sind alles Diskurse, die innerhalb einer, wie soll ich mal sagen, freiheitlichen demokratischen Ordnung eben möglich sein müssen und nicht kriminalisiert werden dürfen.